Ja, herzlich willkommen zum neuesten Sustainable Podcast mit Friedrich und Jens. Und heute haben wir einen tollen Gast aus Berlin dabei, die Anne-Kathrin von den Top Farmers oder ich sage gleich besser Stadtfarm. Hallo, Anne-Kathrin.
Hi.
Anne-Kathrin, du bist von den Top Farmers, aka Stadtfarm. Was ist dir lieber? Was soll ich denn besser sagen? Stadtfarm oder Top Farmers?
Stadtfarm ist die Marke, unter der das auch alle kennen. Also nutzen wir Stadtfarm.
Okay, Stadtfarm. Super. Eine Stadtfarm. Was ist eine Stadtfarm und was macht ihr? Was bietet ihr an?
Wir sind Lebensmittelerzeuger in der Stadt und produzieren selbst. Das heißt, wir haben Fische in Becken und jeder, der ein Aquarium hat, weiß, da muss das Wasser geklärt werden. Und dafür nutzen wir Pflanzen, was man früher in der Natur macht. Das ist das Schilf, so am Teichrand oder so. Und bei uns macht das halt Gemüse. Und damit können wir das Wasser komplett im Kreislauf führen. Und das ist tatsächlich weltweit einmalig, was ich erschreckend finde. Also wir haben jetzt ja mittlerweile auch in Deutschland sowas wie Wasserknappheit. Und dass man sich da nicht längst Gedanken macht, wie wir viel effizienter mit Wasser umgehen können, das ist schon krass. Ja.
Was ist denn das dann das Effiziente daran an eurem System? Wie geht ihr da mit Wasser um?
Naja, also eine normale Aquakultur, selbst wenn sie offiziell sich Kreislauf nennt, nach gesetzlicher Definition, tauscht in der Regel einmal die Woche das Wasser im Schnitt, also jeden Tag 15 bis 20%. Das heißt, ne, es können dann so 50, 100, also eine kleine Anlage sind vielleicht 100 Kubik, eine große dann schon mal ein paar Tausend pro Woche. Einfach mal ab in Gulli. Das ist schon krass, ja. Und wir tun das einfach nicht. Wir führen es im Kreis. Natürlich verbrauchen wir Wasser, also die Pflanzen verbrauchen Wasser, die Fische wachsen ja, so wie unsere Körper auch ganz viel aus Wasser bestehen. Aber es ist im Verhältnis viel, viel weniger. Also wir sparen weit über 80% des Wassers, was eben sonst so eine Aquakultur verbrauchen würde oder auch eine Gemüsezucht im Gewächshaus.
Und wie schafft ihr das, das Wasser zu sparen? Und warum schaffen andere das nicht?
Wir arbeiten so viel wie möglich mit Naturprinzipien, würde ich das jetzt mal sagen. Also wir versuchen wegzugehen von, wir machen alles noch technischer und noch labormäßiger, ja, was ja ganz viel gerade im Urban Farming so der Trend ist, so am besten Laborkittel in eine geschlossene Halle mit Kunstdünger, Kunstlicht, Kunst, alles. Sondern wir sagen, hey, lass doch die Natur nutzen. Dafür heißt aber auch, unsere Pflanzen stehen in einer Erde und nicht in irgendwelchen komischen Steinwoll-Dingern mit so Wasser drin fließt vorbei, ne? Was ja heute im Gewächshaus normal ist. Und deswegen können die Pflanzen das Wasser halt auch wirklich aufreinigen, ne? Und nicht so, warte, da war hinten ein Nährstoff, den wollte ich doch noch schnell über die Wurzel aufnehmen. Das macht einfach einen riesen Unterschied. Aber es hat aber auch einfach Trial and Error. Also wir gucken uns an, wie macht es die Natur und versuchen das natürlich trotzdem in einen Prozess zu überführen, der ja trotzdem ein künstlicher, ein menschlich geschaffener ist. Ne? Das ist ja jetzt kein Teich mit irgendwie, da wächst ein bisschen Gemüse drumherum, sondern das ist ja trotzdem eine Anlage, die das macht. Ne?
Du erzählst das jetzt so salopp, aber es ist ja dann doch eine Top-Idee einfach. Wie seid ihr denn, wie bist denn du auf so eine Idee gekommen mit Fischen und Pflanzen? Wie passt das zusammen?
Wir beschäftigen uns ziemlich lange, also wir heißt die Gründer sind zwei Familien, schon seit ziemlich vielen Jahren ausschließlich mit Nachhaltigkeit und wie geht das besser, was wir und wo müssen wir vor allem wirklich ran, ja? Und Lebensmittel ist so einer der größten Punkte. Also wenn wir in der westlichen Welt haben wir guten Drittel bis zu 40%, je nachdem, wie man sich ernährt, ist der persönliche Fußabdruck ausschließlich über die Ernährung bedingt. Und das ist schon richtig viel. Das heißt, wenn wir da was machen, können wir uns die ganze Klimakrise, wenn wir das hinkriegen sozusagen, dann haben wir keine Klimakrise mehr, ja, oder zumindest keine Treibhausgaskrise. Und deswegen haben wir uns überlegt, was können wir da machen, wie geht es denn besser? Und dann guckt man international, was gibt es so für Projekte? Und es gibt gerade in den Tropen super schöne, so integrierte Farming Systems, heißen die, ja. Und das ist klar, da geht das, weil du hast keinen Winter. Das heißt, deine Biologie hört nie auf. Die macht nie Pause oder fährt nie runter. Pause macht sie ja auch bei uns nicht, aber, ne? Und deswegen haben wir gesagt, okay, das finden wir spannend, ne? So riesige, wirklich eigentlich Nährstoffkreisläufe sind das, ja? Das müssten wir doch auch machen können, einfach nur adaptiert. Und dann denkt man erstmal, Aquaponik super, haben wir ja, ne, gibt es in Australien seit den 70ern und USA und sonst wie. Und dann guckst du ein bisschen näher hin und dann ist das gleiche Lineare, wie was wir heute haben. Die Kuh hat irgendwie Mist im Stall und das wird als Gülle aufs Feld gekippt. Das hat ja mit dem Kreislauf überhaupt nichts zu tun. Also haben wir gedacht, nee, das so nicht. Also irgendwie muss das doch wirklich im Kreislauf gehen. Und Alle sagen dir, es geht nicht. Wenn du die deutsche Wissenschaft fragst, das sind die Päpste der Linearität, die sagen, ist nicht. Könnt ihr nicht machen, im Kreislauf geführtes Wasser wird versalzen, wird alle möglichen Dinge tun, das wird nicht funktionieren. Dann haben wir gesagt, wir probieren es einfach aus. Ne? Also ich meine, man kann das jetzt lange drüber reden, wir machen es einfach mal. Und es hat sich bewahrheitet. Wir haben das erstmal in einem ganz klitzekleinen Prototypen, so 10 Quadratmeter auf der Firmendachterrasse gemacht. Einfach mal probiert und hatten halt so im Winter noch Tomaten und so, war sehr cool. Und mussten auch gleich die Firmenweihnachtsfeier nur mit fast nur eigenen Sachen bestreiten. Das war fürs Team so richtig so auch so, oh wow, das geht. Ja. Dann haben wir mehrere Jahre in einem 100, 150 Quadratmeter Gewächshaus in einer Gartenbauschule ausprobieren dürfen. Da waren wir sehr dankbar drum, weil das natürlich super wertvoll war, alles auszutesten, was uns wichtig war. Ne? Welche Pflanzen in welchem Verhältnis zu Fisch, was nicht nebeneinander, was schon nebeneinander, wie viel Starkzehrer zu Schwachzehrer. Also die ganze Biologie, die es dazu braucht. Und haben dann eben 2016 unsere erste kommerzielle Anlage gebaut und 2017 in Betrieb genommen. Das war schon immer so ein Sprung, weil größer ist immer anders. Ne? Also man denkt, man kann das einfach mal ein bisschen größer bauen, muss trotzdem da noch erstmal wirklich ran. Und deswegen ist es schon auch, man ändert da jetzt nicht jede Woche die Betriebsweise. Ne? So, genau, es ist ein gut eingespieltes System.
Aber das klingt so, so eine Entwicklung, also das, wie das gewesen ist bei euch, als ob das wirklich auch alles sehr gesund gewesen ist und ihr seid praktisch immer größer geworden. Was habt ihr denn für Mengen mittlerweile? Also das würde mich mal jetzt auch nochmal interessieren, wie viel setzt ihr um? Also an Fisch, aber auch an Gemüse und so weiter. Und ihr habt auch, glaube ich, einen Lieferdienst, richtig?
Richtig. Also das Maximum, was wir aus der Anlage so rausholen können, sind ungefähr knapp 50 Tonnen Fisch und je nachdem, was wir anbauen, zwischen 25 und 35 Tonnen Gemüse im Jahr. Das ist jetzt zum Beispiel wieder ein bisschen weniger an Gemüse, weil wir gewechselt haben. Vor einem Jahr haben wir unsere Gemüseproduktion auf Solawi umgestellt, das heißt solidarische Landwirtschaft, und dementsprechend viel bunter und breiter angebaut jetzt. Vorher waren wir, also haben immer noch sehr viel angebaut für die kleine Fläche, also Tomaten, Paprika, Gurken, Chili, Kräuter, Salate. Aber das ist immer noch ein Portfolio, was viel zu eng ist eigentlich, als dass eine Solawi sagt, juhu, jede Woche Tomaten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann für die Solawi muss es viel vielfältiger werden und noch viel bunter. Und dann ist halt eine Reihe von allem so ungefähr. Das heißt aber auch, wir gehen natürlich weg von gerade Tomaten, bringen Unmengen Ertrag im Sommer. Stehen jetzt aber halt Sachen daneben, die das nicht so machen. Das ist auch nicht schlimm, aber deswegen ist halt die Menge geringer. Und genau. Das ist ein bisschen natürlich so, wo man noch da Spielräume hat in der Anbauentscheidung.
Aber bei den Mengen könnt ihr sich auch sogar wahrscheinlich Restaurants beliefern oder habt ihr da auch schon praktisch Möglichkeiten? Also gerade beim Fisch, denke ich einfach, das bietet sich ja geradezu an, da vielleicht das eine oder andere Restaurant zu beliefern. Macht ihr das auch schon oder plant ihr das?
Wir haben vor Corona 70% Gastro gemacht und dann kam Mitte März 2020 und über Nacht waren 70% Umsatz weg. Und deswegen, wir machen nach wie vor auch ein bisschen Gastro, aber wir würden das nie wieder so forcieren. Also die letzten 2,5 Jahre waren echt brutal. Ich glaube, das gilt für jeden, der irgendwie, gerade wenn je kleiner man ist so ne, und nicht so ein Standard-Industrieprodukt, irgendwelche Schräubchen, die gebraucht werden oder so, weil sämtliche Vertriebswege sich im Wochentakt einfach mal auf den Kopf gestellt haben, wieder hüt und zurück. Und da muss man super flexibel reagieren. Genau, also insofern, Gastro machen wir ja, aber bei weitem nicht mehr so wie früher und wir würden auch nie wieder in so eine hohe Abhängigkeit gehen. Nicht so bis, also, und ob jemals das Thema Pandemie ganz aus der Welt wieder geht, weiß ja auch keiner. Also es ist irgendwie, die Zeiten sind anders geworden, ne?
Du hattest ja vorhin auch erwähnt, ich meine, das ist wahrscheinlich auch jedem klar, dass ihr Fische habt und die verkauft. Jetzt gibt es natürlich auch so ein bisschen so diese Abwägung, ist es irgendwie tiergerecht, Fische so eng zu halten? Und wie stehst du dazu und wie geht ihr damit um?
Also wir haben uns erstmal die Grundsatzfrage überhaupt Tiere. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, ich kann Landwirtschaft ohne Tiere und das geht doch. Ich persönlich bin der Meinung, in jedem normalen Ökosystem sind Tiere vorhanden und ganz ohne Tiere würde ein Ökosystem auch nicht funktionieren, das ist Quatsch. Müssen wir Tiere essen? Die Frage ist eigentlich mehr, hilft es uns, dogmatisch zu sagen, nur noch vegetarisch wäre besser für den Planeten? Und das, also das hat die Grünen schon mal eine Wahl gekostet, nur zu sagen, ein Veggie-Day in den Kantinen, weißt du, sind euch. Ja? Also wir kriegen mit Vorschriften das nicht hin. Also wir müssen einfach eine leckere Alternative bieten. Und ich finde, dann zu sagen, lieber mal einmal die Woche eine richtig gute Qualität, das darf auch Fleisch sein von den Bauern, den ich wirklich kenne, wo ich weiß, das ist eben keine Massentierhaltung, oder eben von einem Fisch, der nicht die Meere belastet und der glücklich aufgewachsen ist. Das ist mir dann immer noch lieber, als irgendwie so dieses komplett Radikale zu fordern. Ja? Wir haben dementsprechend aber natürlich uns gefragt, was für ein Fisch. Also mach mal einen Lachs oder einen Zander in so eine Anlage und es funktioniert aber nicht. Die brauchen so viel Platz, dann kannst du es nicht in der Stadt machen. Und du kriegst es auch wirtschaftlich nicht hin, weil du die Erträge, du musst ja irgendwelche Mengen auch auf die Fläche rausholen. Du zahlst ja Miete, so, was du im Meer nicht tust. Und deswegen haben wir halt uns einfach wirklich umgeguckt und einen Fisch gefunden, der von Natur aus, weil er ursprünglich aus Afrika stammt, wo man Trockenzeiten hat, wo aus dem großen See nur noch so ein Tümpel über ist. Ja? Und dann schaltet der von Revierverhalten um auf Kuschelmodus. Ja? So, also ich sage das ernsthaft. Also die haben sogar Lungen, das heißt, die können Luft atmen. Sie müssen nur ihre Haut feucht halten. Und dann tauschen die regelrecht einmal wirklich durch. So, zur Not ist dann nur noch Schlammpfütze und die tauschen immer durch, dass der Schwarm, dass alle irgendwie schön feucht bleiben. Ja? Und haben da immer keinen Stress mit, weil es ist die Hälfte des Jahres ihr Naturzustand. Das kennen die einfach. Und das war für uns eine Erkenntnis zu sagen, hey, super, das ist ja auch, logischerweise haben das Wissenschaftler auch gemessen, die haben wirklich keinen Stress. Ja? Die können wir guten Gewissens in einem Becken halten, weil das ist für die, also ist es gerade Trockenzeit. Ja? So. Und das kann ich eben mit relativ wenig Tieren wirklich machen. Ne? Und dazu kommt, sie sind extrem gute Futterverwerter, weil ich habe ja auch nichts davon, wenn ich jetzt das Rind mit 7:1 austausche gegen einen Fisch, wo ich vielleicht 20:1 sogar nur habe. Ne? Also ganz viel, womit man hätte Menschen ernähren können, dem Tier gebe. Das ist im Grunde 1:1 um. Das ist schon eine enorm hohe Quote. Und genau, und dann schmeckt er auch noch gut. Also sonst wird das alles nichts bringen. Also Ökologie ist schön, aber wenn das Zeug nicht schmeckt, kriegen wir auch keine Menschen überzeugt, dass das eine gute Alternative ist. Und deswegen war das für uns einfach der afrikanische Wels einfach die perfekte Alternative zu sagen, das kann man guten Gewissens machen. Und das ist auch, ich glaube, also bei mir in der Familie sowieso schon lange, aber auch bei vielen Mitarbeitern, irgendwann ist es auch, wenn man sich damit beschäftigt, dann isst du auch nichts anderes mehr. Also an Fisch zumindest, ja.
Jetzt verkauft ihr den Fisch ja wirklich und ich kann mir vorstellen, es gibt auch viele Futtermittelbestimmungen, wie ihr den Fisch zu füttern habt. Ist es so? Und wenn ja, womit füttert ihr den Fisch denn dann?
Es ist tatsächlich so, du musst ein für die Fischart zugelassenes Futtermittel nehmen. Das ist Bestimmung, ist ja auch richtig, damit man als, sagen wir, kommerzieller Tierhalter nicht irgendeinen Mist den Tieren gibt, nur um Geld zu sparen oder so. Heißt aber auch, wir haben genau 2 Anbieter in Europa, von denen wir wählen können. Und zumindest 2 signifikant große. Und da ist im Moment noch ungefähr 1/3 Fischmehl, 1/3 Soja und der Rest ist Weizen und diverse andere Gemüse drin. Wir haben ein eigenes Futtermittel entwickelt, wir sind aber zu klein. Ja, also wir bräuchten mehrere Stadtfarmen, dass sich das irgendwie lohnt, dass sich eine Mühle die Mühe macht zu sagen, okay, rein vegetarisch, nur aus lokal hergestellt und ich mache euch das noch in kleinen Chargen, damit es immer schön frisch ist. Juhu! Weil die Kleinen haben meistens keine Erfahrung mit Fischfutter, die können halt Pellets pressen, aber bei uns muss es ja schwimmen. Das heißt, das nennt sich Extrusion. Ja, das ist also nochmal ein spezieller Prozess. Und für die großen Mühlen, die lachen sich schrecklich. Das, was wir im Jahr brauchen, machen die mal einen Tag. Ja, also dafür stellen die ihre Maschinen, rüsten die gar nicht um. Das heißt, das ist so ein Henne-Ei-Thema, wo wir gesagt haben, okay, wir wissen, wir haben was in der Schublade. Das kommt auch, wenn wir irgendwann die Größe haben. Aber so lange muss ich ein bisschen Kompromiss machen, sagen, na gut, da ist 1/3 Beifang jetzt noch drin. Und ein bisschen Soja, was ich jetzt auch nicht ideal finde. Aber zumindest ist es schon weit weniger schlimm als bei vielen anderen Fischen, womit diese gefüttert werden.
Jetzt hast du am Anfang auch schon gesagt, also ich wundere das fast noch, dass das ihr sozusagen so die ersten seid, die das machen. Gibt's niemanden anders, also in Deutschland zumindest oder so, der oder die sagt, ja Mensch, das probieren wir auch mal aus oder wollen wir mal machen? Und ihr bietet ja auch also an sich ist es ja Bildung an, aber vielleicht sogar auch Weiterbildung. Also ihr macht ja auch, was habe ich gelesen, für Schulen, für Kindergärten, für Hochschulen. Gibt es da nicht irgendwo eine Person, die oder mehrere Personen, die sagen, oh, tolle Idee, vielleicht setzen wir es mal in unserer Stadt um? Gibt es das gar nicht oder?
Also man kann jetzt natürlich auch eine Stadtfarm bauen, da musst du aber halt auch, musst halt richtig Geld in die Hand nehmen. Ne? Das ist jetzt ja nichts, was ich für 10.000 Euro irgendwo hinstelle. Und das ist ein groß, also es ist ein komplettes Umdenken. Also auch wenn, man kann ja sogar Aquaponik mittlerweile studieren, die müssen wir trotzdem komplett umlernen, weil die ja eben wie gesagt im Linearen und nicht im Kreislauf lernen. Ja? Und die meisten kommen dann sagen, oh, ich kümmere mich um den Fisch, irgendwer macht die Pflanzen. Nee, wenn du nicht beides denkst, funktioniert es nicht. Ja? Du musst das System verstehen. So. Und ich glaube, dass viele das einfach scheuen. Also es ist nach wie vor, wir sind gerade in Deutschland extrem technikverliebt und extrem Hightech getrieben, auch Overengineering getrieben. Ja. Und dieses, nee, geh mal 3 Schritte zurück, mach so wenig Technik, also nur so viel wie nötig und eigentlich so wenig wie möglich. Das klingt erstmal so total, ach nö. Ja. Aber naja, also das ist meine Vermutung. Ich habe natürlich jetzt keine Umfragen gemacht, warum wir und Konzerne interviewt, wollt ihr nicht. Aber ich glaube schon, dass der Klimawandel und das, was alle erleben, auch einen gewissen Druck erzeugt mit dem Lauf der Zeit, dass das einfach verstanden wird. Also sparen tun schon viele. Aber ich finde halt, sparen ist halt einfach wie ein bisschen weniger Gift irgendwo reinkippen. Das ist noch lange nicht die bessere Alternative so.
Was mich jetzt auch noch interessiert, es gibt ja auch immer wieder diese Diskussion mit Flächen in der Stadt und warum ist die Stadtfarm in der Stadt und nicht am Stadtrand, weil sonst haben wir Zersiedlung, wenn in der Stadt auf einmal die Farm ist und so weiter. Wie geht ihr damit um oder wie stehst du dazu?
Also wir sind jetzt auf Flächen, die sowieso nicht bebaut werden können. Wir sind nämlich im Landschaftsschutzgebiet. Das heißt, da wird sowieso nie, niemals, jemals irgendwie ein Gebäude stehen und wir würden auch nie in Konkurrenz zu Wohnflächen gehen. Das können wir uns nämlich auch gar nicht leisten. Also ganz ehrlich, das schaffen wir finanziell nicht. Es gibt aber, wenn man mal mit offenen Augen durch die Städte geht, extrem viel geeignete Flächen, wo man nie bauen würde. Und ich finde es eigentlich besser, wie wir es früher hatten. Also dieses, ich habe da hinten meine Schlafstadt und dann fahren alle irgendwo in die Büroviertel und so. Und da, also das ist eigentlich gar nicht gut. Ja. Und dann gibt es noch die Supermarkt-Riesenflächen, wo irgendwie, also das ist doch nicht schön. Früher war, dass es früher integriert war, ist doch eigentlich eine schöne Sache, dass die Wege kurz waren, dass man irgendwie zur Apotheke, zum Bäcker und zum kleinen Tante-Emma-Laden zu Fuß gehen konnte. Das hat doch eigentlich, macht doch eigentlich Sinn. Ja, also wir müssen ja das Thema Mobilität auch in den Griff kriegen in den Städten und dann ist es eigentlich nicht gut zu sagen, nö, nö, alle müssen immer fahren und pendeln und in Berlin heißt das ja prinzipiell eine Stunde. Das so. Und drunter machst du es ja nicht, wenn du irgendwo in den nächsten Kiez musst. Also das eigentlich braucht es mehr Ernährung auch in der Stadt. Das heißt ja nicht, dass die Stadtfarm kann ja nicht die Stadt komplett ernähren. Das ist auch nicht das Ziel. Es gibt genug Feldfrüchte, die wir nicht anbauen, die auch überhaupt keinen Sinn machen anzubauen bei uns, irgendwie Weizen, ja, auf so einem Bach von 10 Quadratmetern oder was, ja. Aber wir haben gerade Berlin, guck dir mal bitte das Umland an, außerhalb Berlins hört ja die Besiedlung sofort auf und du hast nur noch plattes Land, da kann man so viel anbauen, um die Stadt zu ernähren und das dann in Kombi mit ein bisschen ganz frisch, ganz lokal vor Ort gemacht, das wäre doch eigentlich ideal, statt irgendwie Lamm aus Neuseeland zu holen.
Das ist auf jeden Fall, du hast ja auch gesagt, es ist im Landschaftsschutzgebiet. Ist es auch bei euch so, dass man da irgendwie mal entlang schlendern kann und das irgendwie auch so als Erholung nutzen kann? Weil ich meine, so ein bisschen grün und ein bisschen geradeaus gucken ist ja auch für Städter mal ganz nett.
Absolut. Also wir machen das machen bei uns fast alle Kunden, die vorbeikommen, dass sie eigentlich wirklich sagen, hey, ich gehe spazieren und dann kann ich noch ein bisschen einkaufen oder ein Eis schlecken und irgendwie auf der Bank noch einfach den Tag genießen. Das macht auch für uns ganz viel von der Qualität des Arbeitsplatzes aus. Ja? Also wenn man da über durch so einen Park schlendert und dann ist da der Habicht und da ist der Hase und hinten läuft der Fuchs und das mitten in der Stadt, das ist schon extrem hoher Luxus. Ja?
Also ist es quasi auch, also ist es gar kein Widerspruch, weil das ja doppelt genutzte Fläche, dann Naherholungsgebiet plus es produziert noch Essen am Ende.
Genau. Ja. Und da, wo wir sind, war schon immer Landwirtschaft. Es war auch das Landschaftsschutzgebiet war früher mal eigentlich nur Landwirtschaft. Und ist dann halt, der Rest, den gibt es halt nicht mehr. Deswegen ist es mittlerweile halt ein schöner Park. aber es ist, ich finde gerade diese, die Mehrfachnutzung und also, dass man, ja, dass man nicht, wie gesagt, das hatte ich auch vorhin gesagt, dass man auch Flächen insgesamt mehr ganzheitlich denkt, macht für mich extrem viel Sinn. Und nachhaltige Landwirtschaft hat mit mir auch hat ja auch ganz viel mit Naturschutz zu tun. Also warum sollte das nicht in einem Landschaftsschutzgebiet sein?
Ne? Was mich jetzt auch noch mega interessiert, was ich auf eurer Webseite gesehen habe, dass ihr auch so Südfrüchte anbaut und Bananen und so. Wie macht ihr das und wie macht ihr das nachhaltig?
Also das machen wir tatsächlich nicht in großen Mengen, sondern eigentlich nur aus Prinzip, um zu beweisen, dass das geht. Da wir ja alles im Gewächshaus haben und da das Wasser ja warm ist, damit die Fische nicht nachher am Stiel rauskommen, also wie Eis im Winter, haben wir ja immer Wasser, das im Kreis geführt wird, das auch die Luft erwärmt automatisch. Es gibt ja seine Wärme auch ab. Das heißt, die Gewächshäuser sind frostfrei, durchaus eher so bei 5 Grad Minimum. Und Bananen zum Beispiel können das gut ab oder auch Bergpapaya. Und wir haben Ceylon-Spinat, wir haben Taro, also es gibt extrem viele Früchte, die man wunderbar einfach ja auch bei uns ziehen und wachsen lassen kann. Und ich glaube, das ist immer so ein kleiner Denkanstoß, auch einfach für Besucher zu sagen, hey, man muss nicht alles importieren. Das heißt nicht, dass es Sinn macht, jetzt in Deutschland die Gewächshäuser zu bauen und Bananen reinzustellen. Aber einfach mal einmal ein bisschen drüber nachzudenken, wo Sachen eigentlich herkommen, das ist uns schon ein Anliegen.
Ja, besonders freut mich auch, dass das auch von außen wahrgenommen wird, was ihr Gutes macht. Immer habt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, glaube ich, 2021 bekommen. Und ihr seid ja von diesem Next Economy Award auch praktisch dann sozusagen nominiert worden. Hast du das Gefühl, dass ihr mittlerweile anders wahrgenommen werdet?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube generell, dass sich ein Umdenken tut, was können wir tun, was müssen wir tun, wie kann ich mich anders ernähren. Ja? Und gleichzeitig gibt es aber im Moment auch so einen Trend, also Deutschland ist ja ein Land, was nie kulturell in den letzten Jahrzehnten immer mehr gespart hat eigentlich. Also wir sind für Lebensmittel im Verhältnis zu unserer Kaufkraft geben wir eigentlich viel weniger aus als alle Nachbarn und eigentlich auch zu wenig. Das heißt, die Wertschätzung für das, was der Landwirt tut, die fehlt einfach. Und das ist im Moment in Zeiten von viel Inflation, wo viele anfangen, doch mal nochmal den Euro, den einen oder anderen in den Geldbeutel umzudrehen, ist das auch, glaube ich, auch eine Gefahr. Also ich glaube, da müssen wir umso mehr ganz viel dafür tun, zu sagen, jetzt, also mal ernsthaft, die Flugreise nach Thailand, die musste sein, aber dafür nur bei Aldi einkaufen, das kann es nicht sein. Ja, also das ist doch total der Widerspruch. Du kannst so tollen Urlaub hier machen und du kannst dich so toll auch lokal ernähren und damit auch Sachen entdecken, Menschen kennenlernen. Das ist ja nicht nur, ich kaufe halt dann woanders irgendwie mein Gemüse oder meinen Fisch, sondern das hat ja was mit Gemeinschaft zu tun, mit auch mit Sachen entdecken. Ja, wir bauen zum Beispiel in unserem Gemüse, das sind ja alles alte Sorten, weil bei uns im System so ein Hybridpflanze, die nur mit Roundup wächst, die funktioniert bei uns gar nicht, weil die kommt überhaupt nicht klar mit Ökosystem und Natur. Also, das heißt, wir haben alte Sorten, die eine gewisse eigene Widerstandskraft einfach haben und aber auch damit ein ganz anderes, breites Geschmacksspektrum wieder bieten. Und das alles gehört ja dazu, wenn ich sage, ich ernähre mich wieder regionaler, saisonaler und fahre mal vielleicht zum einen oder anderen Hofladen bei irgendeinem Landwirt und verstehe überhaupt wieder, wo Lebensmittel herkommen.
Das hat sicher was mit Aufklärung auch zu tun. Ich meine, ihr bietet das ja auch an, dann für Kindergärten, Schulen, Hochschulen. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch ein Riesenproblem, was ich immer sehe. Also viele wissen ja gar nicht, was alles essbar ist. Also ich in dem Gebiet, wo ich lebe jetzt hier in der Nähe von Freiburg, also sage ich immer, es ist ja ein Paradies, weil es obstmäßig alles Mögliche gibt. Also hier wachsen tatsächlich ja natürlich auch viele Feigen, die wachsen aber auch in Norddeutschland, weiß ich von meinen Eltern, die von Hannover auch sehr gut und so weiter. Also es verändert sich ja mal alles immer mehr und die Frage ist einfach, wissen alle Leute, was essbar ist? Also Mirabellen zum Beispiel, weiß ich, da hatte ich mal so ein Aha-Erlebnis mit 10 oder so. Also mein Cousin sagte, die Dinger sind essbar. Und ich habe immer gedacht, die sehen schön aus, aber die sind gar nicht essbar. Und dann habe ich irgendwie von dem erfahren, ah ja, die sind ja auch sogar, ach, die kannst du auch sogar essen. Und dann gibt es hier in verschiedenen Farben. Es gibt dann sozusagen rote Mirabellen, dann gibt es gelbe Mirabellen. Und bei Äpfeln, also ja, hier in diesem Gebiet, wo wir leben, da gibt es, würde ich mal spontan sagen, gibt es 15 verschiedene Sorten Äpfel. Und die sind natürlich ganz unterschiedlich, die schmecken auch nicht alle. Also einige, so ein Boskop, der ist total rau, der schmeckt dann wirklich nicht gut, aber den kannst du vielleicht gut für Apfelsaft nehmen oder Apfelmus. Glaubst du?
Mein
also
Lieblingsapfel,
jetzt, ja. Aber jetzt mal zur Frage, ja, zur eigentlichen Frage zu kommen. Also glaubst du, hängt das sehr an der Aufklärung einfach, vielleicht an der Katrin, dass viele einfach gar nicht wissen, was da ist, was gut ist und was sie auch nutzen können vielleicht?
Ja, es ist eine Frage, wie viel beschäftige ich mich damit und wie viel will ich mich damit beschäftigen. Ne? Also lauf mal in Frankreich über einen Markt und du denkst, krass, hier gibt es all das, was ich zu Hause irgendwie suche, wie händeringend und was nicht mehr angeboten wird, weil sich natürlich Angebot auch nach der Nachfrage richtet. Das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Ne? Und ich glaube, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und also ich kann durch keine Wiese laufen und nicht sagen, Salat, 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 also mein Salat besteht nie aus Salat, ne? sondern aus 1000 Wildkräutern und sonst was, dann also das hat viel mit Wissen zu tun, aber auch mit Wissen wollen. Ne? Das ist ja immer so, also wenn ich mal anfange, mich für ein Thema zu interessieren, finde ich plötzlich ganz viele Informationen dazu. Es gibt ja kein Mangel an Informationen, sondern einfach eher eine Frage, nach was filter ich und nach was suche ich. Und es ist ein bisschen eine Frage, welche Rolle spielt Essen und Ernährung in meinem Leben und in meinem Alltag? Also ist es was, wo ich einfach nur Kalorien schnell reinschiebe, um weiter arbeiten zu können? Oder ist es etwas, wo ich mir bewusst mache, das führe ich meinem Körper zu, das ist die Energie, die ich für den ganzen Tag habe und die ich auch die ja meine Gesundheit mit all diesen Dingen zusammenhängt und zelebriere ich das, ja, und nehme ich mir Zeit, genieße ich das, teile ich das auch mit der Familie, mache ich daraus wirklich ein, deswegen nicht 3 Stunden dauern, aber setzt man, isst und redet dabei und hat einen Austausch und ja, also welche Form findet eigentlich Nahrungsaufnahme statt, ja. Und ich glaube, wenn man da so einfach nur anfängt, man muss ja nicht gleich sich immer sagen, es muss jetzt alles 180 Grad umwende und alles ganz komplett anders, aber wenigstens eine Mahlzeit machen, bewusst essen und nicht mal dreimal in der Woche kocht man wirklich und setzt sich mit der Familie an den Tisch. Wenn man mit den kleinen Sachen anfängt, die, glaube ich, bei uns weitestgehend verloren gehen im Moment, also wo viele Menschen sich die Zeit nicht nehmen, weil ihnen andere Dinge wichtiger sind. Ich glaube, das kann schon ganz viel ändern und ganz viel ausmachen.
Also ich glaube einfach, dass das, also viele das wirklich, wie du auch das dargestellt hast, einfach sozusagen nicht die Zeit nehmen, dann einfach gar nicht sozusagen auch drauf achten oder so. Und das Lustige finde ich nur persönlich jetzt wieder, dass es immer mehr FoodbloggerInnen gibt, aber und Menschen, die dann sich damit auseinandersetzen, aber wo es dann vielleicht schön aussieht, aber gar nicht gut ist oder inhaltlich gar nicht gut ist. Aber es gibt natürlich immer mehr, das will ich jetzt auch nicht irgendwie verhehlen, die dann sicher auch gutes Essen zu sich nehmen und das fotografieren. Aber es gibt ja viele, die einfach vielleicht teures Essen fotografieren oder was Besonderes, aber das ist dann nicht nachhaltig oder nicht ökologisch, nicht biologisch. Und das finde ich sehr lustig einfach, dann zu sagen, ja, ich habe also ein goldenes Steak oder so. Und das ist aber mal eben nicht bio, sondern es ist einfach nur golden oder so. Das finde ich dann sehr erschreckend, fast ja, traurig. Ja, aber vielleicht nochmal am Ende auch so, wir nähern uns schon wieder dem Ende. Nochmal die Frage an dich. Also ich hab ja vorhin schon mal gefragt, also ob das sozusagen vorstellbar ist, dass auch andere Städte sowas machen können. Glaubst du schon, dass sich das verändern wird so in den nächsten Jahren? Ich meine jetzt gar nicht so unbedingt Aquaponik, aber ich meine jetzt überhaupt so Stadtfarmen. Ich meine, der Begriff ist natürlich toll jetzt, aber glaubst du, dass es so in Zukunft dann vielleicht doch solche Stadtfarmen geben wird, die vielleicht auch was Ähnliches machen wie ihr, aber vielleicht einfach in anderen Städten? Wird es sowas geben in den
nächsten Jahren? Also es gibt ja schon viele Ansätze. Es gibt Städte, die sagen wir mal, essbare Gärten pflanzen, weil, wo man sozusagen durchlaufen kann und von den Himbeeren naschen und sonst wie. Es gibt verschiedenste Formen, also von, also auch in Berlin selbst, ja, von den Prinzessinnengärten, also wo Menschen einfach gemeinsam Gärtnern in Anführungsstrichen ihr Saatgut untereinander auch mal tauschen oder also da passiert schon ziemlich viel. Und ich glaube auch, dass wir ein bisschen wegkommen von dem sehr deutschen Kleingärtner, der ja wieder seine Fläche, meine Parzelle, mein Ding, ne, so, zu anderen und neuen Formen, ja. Wenn wir Menschen damit ernähren wollen, wird das nie, ich sag mal, hat das, dann ist das wirklich was, was man kommerziell machen muss. Da muss man sich auskennen, da muss man auch ein bisschen andere Mengen produzieren. Also das hat, sind, glaube ich, zwei Teile, die dazugehören. Ne? Also das eine gemeinschaftliche, was viel mehr mit Nachbarschaft und mit viel Wissensaustausch natürlich auch zu tun hat und Bewusstsein und überhaupt wieder in Kontakt mit Menschen und Natur kommen. Und das andere, was wirklich in halbwegs signifikanten Mengen Lebensmittel erzeugt. Weil die Tomate auf dem Balkon, die ist super. Die finde ich auch total wichtig, damit auch zumindest die Kinder wissen, okay, so sieht eine Tomate aus und so. Aber das ist nicht mehr als eine halbe Schüssel Tomatensalat am Ende. Ne? Davon kann ich natürlich nicht den Tomatenbedarf der Familie decken. So. Also es braucht beides. Und ich glaube schon, dass da immer mehr auch passiert und Menschen sich diese Räume zurückerobern. Aber es könnte ruhig schneller gehen.
Schönes Schlusswort auf jeden Fall. Also da wird sich einiges tun, da wird sich einiges verändern eben auch so. Und ich schaue wie immer noch mal zu Friederike, um zu hören, ob sie noch eine Frage hat. Oder ne. War total spannend, liebe Anne-Kathrin. Also, wir versuchen immer Hoffnung zu verbreiten. Also einfach mal machen und das ist ja auch das Motto. Also da ist vieles möglich. Also so wie ich das auch raushöre und du bist motiviert, ihr seid motiviert und da freuen wir uns natürlich darüber, dass es das gibt. Und hoffen einfach, dass viele euch kennenlernen, euch sehen, euch dann testen, ausprobieren und ja, wünschen dir alles Gute. Vielen Dank fürs Gespräch an dich und ja, Dankeschön. Bis demnächst. Alles
dann
Gute.
Dann wünsche ich euch auch. Danke. Macht's gut.